Sie hören die Sendung Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS als Podcast.
Das Tagesgespräch.
Gerald Knaus, ich begrüße Sie in Paris. Wir sind per Telefonleitung miteinander verbunden. Sie haben gehört, Serbien hat einen neuen Präsidenten gewählt, den alten bestätigt. Gibt es jetzt noch Hindernisse auf dem Weg zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovo?
Ja, wie Sie selbst in den letzten Wochen verfolgen konnten, lief im Hintergrund bereits die Vorbereitung auf Seiten der internationalen Gemeinschaft, die eigentlich nur noch darum gingen, den Zeitpunkt zu wählen, an dem ein seit einigen Monaten jetzt bereits geplantes Szenario sich erfüllen soll. Also die Anerkennung, die Ausrufung und Erklärung der Unabhängigkeit durch die Institutionen im Kosovo, dann die sukzessive Anerkennung durch die meisten Mitglieder der Europäischen Union, der Amerikaner und anderer Staaten, die Entsendung einer europäischen und auch internationalen Mission in den Kosovo. Also all das ist ja bereits geplant, die Vorbereitungen sind da. Man hat eigentlich nur noch gewartet auf die serbischen Wahlen, um es einem Präsidenten Tadic nicht noch schwerer zu machen, diese Wahlen zu gewinnen.
Und wann rechnen Sie, Gerald Knaus, damit, dass diese Unabhängigkeitserklärung im kosovarischen Parlament beschlossen wird? Ist das die nächsten Tage der Fall? Dauert das noch ein paar Wochen?
Es gab, also als ich das letzte Mal in Brüssel war, und zu dem Tag war auch Hasim Thaçi, der neu gewählte Premier in Brüssel, der hat natürlich die gleiche Frage gestellt. Und was ich da von Leuten zu hören bekam, war, dass es immer noch Diskussionen gab und gibt, aber eigentlich nur noch um zwei Möglichkeiten, nämlich entweder das Ganze passiert jetzt gleich, nach den serbischen Wahlen noch im Februar, oder es setzt sich die Sicht derer durch, die sagen, warten wir doch vielleicht noch ein paar Wochen. Diese Sicht wird vor allem auch von Spanien vertreten, unter anderem mit dem Hinweis auf die spanischen Wahlen und das Argument, dass es nicht so bequem wäre für den spanischen Premierminister, also mit einer möglichen Anerkennung des Kosovos in den Wahlkampf zu gehen. Was sich da jetzt letztlich durchsetzt, bin ich mir noch nicht sicher. Aber es ist auf jeden Fall, in jedem Fall nur noch eine Frage von wenigen Wochen.
Sie haben bereits angedeutet, da hat es auf der Ebene der europäischen Staaten Probleme. Einzelne von denen haben auch Schwierigkeiten mit Minderheiten, die irgendwie mehr Unabhängigkeit oder überhaupt Unabhängigkeit haben wollten. So etwas wie eine einige EU in Sachen Kosovo, ein unabhängiges Kosovo, ist also nicht zu erwarten.
Es ist ja auch sehr, sehr schwierig, denn was hier zu entscheiden ist, ist ja in vielerlei Hinsicht ohne wirklichen Präzedenzfall. Gleichzeitig hat sich die Erkenntnis durchgesetzt bei fast allen europäischen Staaten, dass der Status quo auch nicht aufrechterhalten werden kann. Und in dieser Situation ist es für die EU vor allem wichtig, handlungsfähig zu bleiben. Man hat sich also auf die Minimallösung, den Minimalkonsens geeinigt, auch ohne eine Resolution des UN-Sicherheitsrates eine Anerkennung durchzuführen. Gleichzeitig auch es den skeptischen Staaten wie Zypern, Griechenland, Rumänien, vielleicht auch eben die Slowakei oder Spanien, es diesen Staaten zu erlauben, diese Anerkennung nicht sofort durchzuführen, aber sich nicht in den Weg zu stellen einer europäischen Mission im Kosovo, um eben die Funktionalität einer europäischen Außenpolitik auf dem Balkan nicht selbst in Frage zu stellen. Und auf diesen Kompromiss konnte man sich einigen. Das ist nicht ideal, aber es ist jetzt auch nicht das Ende der Welt, wenn nicht alle 27 Staaten gleichzeitig die Anerkennung aussprechen.
Aber was man sicher sagen muss, völkerrechtlich völlig korrekt in den gängigen geklärten Bahnen läuft diese Unabhängigkeit nicht ab. Da wirkt die normative Kraft des Faktischen. Die Tatsachen sind so, man kann nicht mehr anders.
Genau, also es ist ja seit 99, also seit dem Rückzug des serbischen Staates, alle seine Institutionen, der Militärs und der Polizei, immer klarer geworden, dass der Kosovo auf Eigenstaatlichkeit zusteuert. Das stand ja auch in der UN-Resolution, die das Mandat für die UN war im Kosovo in den letzten Jahren, dass der Status zu klären sein wird. Kosovo hat mittlerweile ein eigenes Steuersystem, eigenen Zoll, es hat den Euro als Währung eingeführt. Es ist de facto unabhängig, aber es ist eben noch nicht anerkannt. Und das Problem, das sich gerade auch für die UN-Verwaltung und für die internationale Gemeinschaft in den letzten Jahren immer klarer gestellt hat, ist, dass dieser Status quo dem Kosovo nicht hilft, seine enormen sozialen, ökonomischen Probleme zu bewältigen. Die UN ist in der Lage, Frieden, also eine Stabilität herzustellen, und da ist es auch einiges gelungen im Kosovo, aber Entwicklung, eine wirkliche Europäisierung, wie sie notwendig ist, kann eine UN-Verwaltung nicht durchführen, und die Kosten für die internationale Gemeinschaft und für die Kosovaren des Status quo sind einfach zu groß, Und die einzige tragbare Alternative ist, also die normative Kraft des Faktischen, ist eben diese de facto Unabhängigkeit jetzt zu einer de jure Unabhängigkeit umzuwandeln.
Auf das, was an wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung nötig und möglich ist, werden wir gleich noch kommen. Die Frage noch zurück. Serbien hat, alle Politiker haben gesagt, wir wollen diplomatische Mittel einsetzen. Wir haben den Präsidenten neu gewählt, den Präsidenten Tadic, sagen hören, er werde den Kampf gegen die Abspaltung des Kosovo weiterführen. Mit was für Reaktionen rechnen Sie von Restserbien, wenn die Unabhängigkeitserklärung im Parlament in Pristina beschlossen wird?
Das ist sehr schwer vorauszusehen, auch nach diesem Präsidentenwahlkampf und diesen Wahlen. Denn im Parlament haben ja die Europagegner in Serbien derzeit eine Mehrheit. Denn in dem ganz klaren Kampf, Wahlkampf, bei dem es um die Ausrichtung Richtung Europa ging, hat sich der derzeitige serbische Premierminister Vojislav Koštunica eben nicht auf die Seite Tadicis gestellt, sondern keine Wahlempfehlung abgegeben. Und die Anhänger von Koštunica zusammen mit den Radikalen und anderen nationalistischen Gruppen im Parlament haben ja de facto eine Mehrheit. Man wird es also sehen, ob das die derzeitige serbische Regierung diesen Wahlkampf überlebt und vor allem, ob sie eben die Anerkennung des Kosovos durch die Europäische Union oder die meisten Staaten der Europäischen Union überleben wird. Wenn nicht, dann kommen sie entweder zu Neuwahlen oder zu einer neuen Koalition aus Europagegnern. Und dann kann man sich schon vorstellen, dass Serbien allerlei Maßnahmen ergreifen wird, von der Abbruch gewisser diplomatischer Beziehungen, über ein Zurückweisen von Angeboten der Europäischen Union, ein Assoziierungsabkommen zu unterschreiben, bis hin zur praktischen Blockade des Kosovos, soweit das in der Macht der serbischen Institutionen steht. Letztlich wird das aber vor allem Serbien selbst schaden. Und ich glaube nicht, dass diese Art von Politik die Europäische Union beeindrucken wird, beziehungsweise die Politik gegenüber dem Kosovo wirklich beeinflussen wird. Probleme wird es in jedem Fall schaffen.
Jetzt wird bei uns in der Schweiz bereits wieder darüber diskutiert, wie man mit allfälligen neuen Flüchtlingsströmen aus Kosovo, wenn dort irgendwelche Unruhen oder Gewalt wieder ausbrechen sollte, umgehen soll. Sind das Überlegungen, die Sinn machen? Können Sie sich auch vorstellen, dass da wieder Gewalt auftritt an den Grenzen oder im Kosovo drin, dort wo dann eine neue serbische Minderheit lebt und Schwierigkeiten hat?
Wir haben ja zwei verschiedene Probleme. Das eine ist die serbischen Enklaven, die im Kosovo, im albanischen Gebiet selbst liegen. Da liegt die Hauptverantwortung natürlich bei sowohl den kosovo-albanischen Politikern als auch bei der KFOR, also den internationalen Truppen unter Führung der NATO. Dort erwarte ich eigentlich keine Flüchtlingsbewegung, denn diese Serben, die im Kosovo geblieben sind, nicht nur 99, als der ganze serbische Staat zusammenbrach, sondern auch in den letzten Jahren, auch nach den Unruhen 2004, die haben gezeigt, dass sie mit dem Land eben verbunden sind und die werden sicherlich zunächst mal abwarten. Die andere Frage ist, was mit den Serben im Norden des Kosovos passieren wird, also im Gebiet Mitrovica. Aber auch dort kann man davon ausgehen, dass die lokalen serbischen Politiker sich natürlich gegen die Anerkennung des Kosovos aussprechen werden, die UN-Strukturen oder beziehungsweise dann die internationalen, die EU-Strukturen nicht anerkennen werden. Aber auch das ist eigentlich nichts Neues. Und das Entscheidende an dem Wahlausgang in Serbien gestern, der Oberbefehlshaber der Armee ist ja Präsident Tadic, und der hat immer ganz klar gemacht, auch sein ihm nahestehender Verteidigungsminister, dass Gewalt für Serbien in keinem Fall mehr ein Mittel der Außenpolitik sein kann. Also so gesehen, glaube ich, dass man sich nicht vor einem riesigen Exodus von serbischen Flüchtlingen aus dem Kosovo fürchten muss.
Jetzt möchte ich einen Schritt weitermachen, Gerald Knaus. Die wirtschaftliche Situation dieses dann neuen Staates Kosovo, der durch lange Unterentwicklung und durch Krieg gewissermaßen zu einer Art Armenhaus gemacht worden ist. Ist denn dieses Land mit seiner Wirtschaft, mit den Leuten dort überhaupt wirtschaftlich überlebensfähig oder entwicklungsfähig in nützlicher Frist?
Das große Problem des Kosovo, und das ist jetzt kein Problem nur der letzten Jahre, sondern ein Problem der letzten Jahrzehnte, ist, dass es praktisch für die Bevölkerung, für die Gesellschaft im Kosovo keinen Staat gab, auf den man sich verlassen konnte. Kosovo hat heute immer noch die größten Familien in Europa, also die Durchschnittsfamiliengröße, die Durchschnittshaushaltsgröße im Kosovo liegt bei 6,4 Personen pro Haushalt. Und also ähnlich große Familien findet man heute nur in den kurdischen Gebieten in der Türkei. Und der Grund dafür ist, dass die Familie das einzige soziale Netz dargestellt hat, den einzigen Schutz vor einem abwesenden oder feindlichen Staat. Und diesen Aufbau eines funktionierenden Staates, nicht nur die Anerkennung und nicht nur die Symbole eines Staates, sondern das tatsächliche Entstehen eines funktionierenden Staates ist die große Herausforderung.
Also die Aufgabe ist die des Staates zu zeigen, wir machen etwas für euch, darum brauchen wir Steuern, zahlt die gefälligst, was bis jetzt nicht der Fall war, oder nur sehr bedingt, oder zum Beispiel auch Stromrechnungen, die einfach nicht bezahlt worden sind. Der Staat muss sich als fairer Dealer mit für seine Leute zuerst etablieren.
Ja, die große Herausforderung hier liegt auch darin, dass es im Kosovo sehr, sehr schwierig ist, Dinge zu besteuern. Denn es wird im Kosovo kaum etwas produziert. Also die Steuereinnahmen, und da hat die UNMIG auch einen Erfolg, die derzeit zusammenkommen, die werden vor allem an den Grenzen eingenommen auf die Importe. Kosovo importiert unglaublich viel, über 1 Milliarde Euro im Jahr an Gütern, exportiert praktisch nichts. Das heißt, man kann im Kosovo selbst kaum jemanden besteuern, man kann den Konsum besteuern, aber das meiste, die Landwirtschaft, ist Subsistenzlandwirtschaft. Leute produzieren also für sich selbst in den Haushalten. Arbeitslosigkeit ist enorm hoch. Also es bedarf hier wirklich einer sozialen und ökonomischen Revolution bei den Strukturen. Und das wird die große Herausforderung vor den Politikern.
Gibt es denn im Kosovo irgendetwas, woran es nicht fehlt?
Naja, einerseits könnte man, wenn man sich die Probleme anschaut, leicht verzweifeln. Andererseits, man weiß eigentlich auch, was passieren müsste, damit der Kosovo vorankommt. Man muss nur über die Grenzen blicken. Also Kosovo beispielsweise exportiert derzeit überhaupt keine Textilprodukte, obwohl es im Kosovo eine große Arbeitslosigkeit gibt, relativ niedrige Löhne. Im Nachbarland Mazedonien oder noch viel mehr in Bulgarien werden hunderte Millionen Euro, in Bulgarien Milliarden, in der Produktion im Textilbereich produziert. Also aber die Frage ist, wie bringt man diese Arbeitsplätze über die ganz kleine geografische Distanz, über die Grenze in den Kosovo? Ähnlich bei den Institutionen, viele der Institutionen im Kosovo aufgebaut werden müssen, sind auch in anderen Staaten in der Region in den letzten Jahren erst wirklich entstanden. Und vor allem entscheidend wird natürlich sein, die Ausrichtung der kosovarischen Politik, geht die jetzt hin in Richtung zukunftsgewandtes europäisches Kosovo, was also auch gute Beziehungen zu den Nachbarn einschließt, oder geht der Nationalismus, der jetzt natürlich in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen ist, wird der Nationalismus weiterhin die treibende Kraft bleiben und wird man sich weiterhin vor allem mit Fragen von Grenzen, Minderheiten und nationalen Fragen beschäftigen und sich weiter isolieren? Diese Frage, die stellt sich jetzt den kosovarischen Politikern.
Ich habe gelesen, dass die Arbeitslosigkeit im Kosovo im Bereich von 50% liegt. Also jeder Zweite und jede Zweite hat keine Arbeit. Das ist eine sozialpolitische Zeitbombe. Wenn das nicht in nützlicher Frist gelöst wird, dieses Problem, wie sehen Sie die Chance, dass man das so lösen kann, dass es keine Explosion gibt?
Ja, das große Problem im Kosovo ist gar nicht so sehr die Arbeitslosigkeit, die offiziell gemessen wird, sondern dass kaum jemand die meisten Leute suchen Arbeit. Wenn man sich das nur mal vor Augen führt, bei den Frauen im Kosovo im arbeitsfähigen Alter arbeiten, also einen Lohn oder ein regelmäßiges Einkommen, nur 10% der Frauen im Alter zwischen 16 und 64. Das ist bei weitem die niedrigste Zahl in Europa. Und das ist natürlich insofern eine soziale Zeitbombe, als auf jeden Einzelnen, der im Kosovo ein Einkommen hat, eine unglaublich hohe Anzahl von Familienmitgliedern kommen. Also Frauen und Kinder und Alte, die kein anderes Einkommen haben. Das führt auch zu einer enormen Abhängigkeit von den Überweisungen aus dem Ausland, aus Ländern wie der Schweiz oder Österreich und Deutschland. Und jeder einzelne Arbeitsplatz, der hier verloren geht, oder jedes Wachstum der Familie kann einen ganzen Haushalt in soziale Elend stürzen. Denn es gibt einfach kaum Möglichkeiten im Kosovo selbst Einkommen zu erwirtschaften. Das ist nun tatsächlich das bei weitem größte Problem im Kosovo. Und das betrifft die Jungen ebenso dramatisch wie die Älteren und es betrifft Frauen noch viel schlimmer als Männer.
Dann ist das eine geradezu unendliche Aufgabe für die Politiker, die dort am Werk sind. Trauen denn den Leuten, die im Moment am Ruder sind, überhaupt zu, dass sie das schaffen? Oder haben sie den Eindruck, das sind wie gehabt Politiker, die in die eigene Tasche wirtschaften?
Naja, es gibt schon eine neue Generation von Kosovaren und auch einigen, die Politik gegangen sind, die wissen, wie Europa funktioniert. Es gibt eben eine große kosovarische Diaspora, es gibt tausende Kosovaren, die auch im Ausland studiert haben in den letzten Jahren, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland. eine Person wie der jetzige neue Bildungsminister im Kosovo, Enver Hoxhay, der hat in Wien studiert, er kennt Europa, er weiß, was im Kosovo zu tun ist. Es gibt andere Politiker dieser Art. Die Frage ist, ob sie sich durchsetzen werden können. Und dabei muss ihnen auch Europa behilflich sein. Eines der großen Probleme des Kosovos ist ja die Isolation, nicht nur diplomatisch, aufgrund des nicht anerkannten Statuses bisher, sondern rein praktisch. Während Bulgaren und Rumänen und Balten und Polen in ganz Europa reisen können, ist das kleine Kosovo mit seinen 2 Millionen Einwohnern gedrückt. Also ein Kosovare kommt kaum, man kriegt kaum ein Visum. Das hat enorme Kosten für die Wirtschaft, führt aber auch zu einer Verengung des Blickfelds und der Perspektiven für junge Kosovaren. Und dazu beizutragen, dass sich also Kosovo mehr in die europäische Gesellschaft integrieren kann, politisch, aber auch kulturell und wirtschaftlich, das ist auch eine Herausforderung für die anderen europäischen Staaten.
Das heißt, die Zukunft des Kosovo wirtschaftlich und politisch hängt sehr zentral davon ab, ob die Europäische Union bereit ist, die nötigen Mittel über lange Zeit in Weg bereitzustellen und auch die Leute zu empfangen, damit sie arbeiten können und ihrerseits Geld in den Kosovo schicken. Jetzt gibt es, Gerald Knaus, auch Leute, die sagen, in diesem Kosovo, da entsteht ein neuer Mafiastaat, da werden irgendwelche mafiosen Gruppierungen den Staat beherrschen, ihre Geschäfte machen und der Rest interessiert sie nicht, wie man das von Montenegro sagt, wie man das zum Teil von Bulgarien und anderen Staaten sagt. Wie beurteilen Sie diese Gefahr?
Also wenn ein Staat schwach ist, dann ist die Stärke von Institutionen außerhalb der legalen staatlichen Institutionen natürlich immer eine mögliche Gefahr. Aber man darf da auch nicht übertreiben. Wenn wir uns den Kosovo heute ansehen, dann haben wir ein relativ isoliertes Territorium. Es ist relativ leicht, seine Grenzen zu kontrollieren. Natürlich gibt es ständig Schmuggel über die gebirgigen Grenzen Richtung Mazedonien oder Albanien. Aber das sind jetzt nicht die Hauptstraßen für Drogen nach Europa, wie das oft dargestellt wird. Denn man darf nicht vergessen, heute liegt der Kosovo als kleine Insel mitten in der Europäischen Union. Rundherum sind Mitglieder der Europäischen Union, Griechenland, Bulgarien, Rumänien, natürlich Italien. Und so gesehen ist es fast schon eine Anomalie, dass man jetzt sagt, okay, wir erwarten uns jetzt, dass wir beispielsweise Schmuggel von Drogen im Kosovo stoppen und nicht an den Grenzen zum Kosovo oder in der Europäischen Union, die den Kosovo umgibt. Im Kosovo selbst, wie gesagt, es gibt schwache Institutionen, aber Kriminalität ist relativ niedrig. Man kann nur hoffen, dass das so bleibt. Es ist immer noch eine relativ traditionelle Gesellschaft, vor allem auch auf dem Land. Und letztlich gibt es auch nicht so wahnsinnig viel umzuverteilen oder zu stehlen. Ich meine, die Einnahmen sind vor allem an den Grenzen, das ist relativ leicht zu kontrollieren. Die Staatseinnahmen auf Zölle und ähnliches. Und im Kosovo selbst gibt es natürlich jetzt die Angst, dass die Polizei überfordert sein wird vor den Herausforderungen eines modernen Staat. Aber letztlich glaube ich nicht, dass die Herausforderung im Kosovo größer ist als in anderen Balkanstaaten. Und wenn man nicht ein sehr lukratives Gewerbe schafft, indem man es vollkommen unmöglich macht, für Kosovaren legal ins Ausland zu kehren, das ist natürlich die illegale Migration und auch die Mafia-Strukturen, die das unterstützen, enorm beflügeln würde. Wenn man dafür eine konstruktive Politik hat, dann glaube ich, dass auch das Problem der organisierten Kriminalität lösbar und eindämmbar ist.
Noch ein anderes Thema möchte ich ansprechen, Gerald Knaus. Es gibt ja Leute, Warner, die sagen, wenn nun dieser Kosovo auf völkerrechtlich relativ problematischen Wegen, weil es nicht anders geht, seine Unabhängigkeit erklärt, werden andere, nicht nur in Spanien oder Griechenland, in Zypern, sondern im Balkan, sagen wir auch, zum Beispiel die Republika Srpska in Bosnien-Herzegowina und so weiter, die Gefahr eines Dominoeffekts, dass diese Abspalterei, die zum Untergang des alten Jugoslawien geführt hat, jetzt wieder losgeht, die Urteilen Sie die?
Ich glaube nicht, dass es einen Dominoeffekt geben wird. Die entscheidende Frage ist, was passiert in Belgrad selbst? Die Belgrader Politik könnte, wenn sie sich abwendet von Europa, natürlich destruktiven Einfluss auf die Nachbarstaaten haben, indem sie beispielsweise in Bosnien das Dayton-Abkommen in Frage stellt. Aber bislang ist das nicht passiert. Und gerade in Bosnien ist die Situation doch eine ganz andere. Da gab es in den letzten Jahren enorm viel Rückkehr. Wir haben gerade vor kurzem eine Studie gemacht über einen Ort in der Republika Srpska, Doboj, wo im Krieg unglaublich viel gekämpft wurde und heute die Hälfte aller Bosniaken zurückgekehrt sind, 16 Moscheen wieder aufgebaut. Es gibt in Bosnien heute nur eine vereinte Armee, nicht mehr die drei ethnischen Armeen, nur noch 10.000 Mann unter Waffen, nicht mehr Hunderttausende wie vor wenigen Jahren. Das ist also kein Pulverfass, das darauf wartet zu explodieren. So gesehen glaube ich nicht, dass die Anerkennung des Kosovos anderswo auf dem Balkan jetzt zu schlimmen Konsequenzen führen wird.
Wenn wir das alles zusammennehmen, was Sie gesagt haben in den letzten 20 Minuten, wie sind die Chancen für den Kosovo zu einem Erfolgsstaat zu werden, oder ist das Risiko größer, dass das für sehr lange Zeit ein Problemfall bleibt?
Also man muss sich bewusst sein, dass die Herausforderungen auch mit der Anerkennung des Statuses enorm bleiben, sowohl für die kosovarischen Politiker als auch für die internationale Gemeinschaft. Und man darf auf keinen Fall denken, dass man jetzt mit einer Anerkennung die Stabilität im Kosovo garantieren wird. Im Gegenteil, viele Herausforderungen werden sehr groß sein, aber die werden in jedem Fall gekommen. Und entscheidend wird sein, dass man einen Weg findet, diesen schwachen Staat, diese sehr schwache Wirtschaft in Europa zu integrieren. Das heißt, sowohl die Gesellschaft als auch die Wirtschaft ihnen Wege zu weisen, dass sie Anschluss finden an europäische Strukturen. Und da ist vor allem auch die Europäische Union gefordert, da jetzt kreativ nachzudenken und nicht zu glauben, man könne jetzt den Kosovo als kleines Ghetto isolieren vom Rest Europas, das Problem würde sich von selbst lösen. Das wäre wahrscheinlich ein Rezept für weitere Instabilität.
Ich möchte zum Schluss noch einen kurzen Blick nach Serbien machen. Dort sind die Präsidentenwahlen durchgeführt worden, unter anderem über Kosovo, nicht nur. Besteht die Chance, Gerald Knaus, dass dieses Serbien, nachdem der Kosovo weg ist und nicht mehr zurückkommen wird, gewissermaßen das Problem abhaken kann und sich anderen Problemen zuwendet und dort auch ein Aufbruch stattfindet?
Es steht zu hoffen, dass die Serben die gleiche Lehre ziehen aus der Geschichte der Vergangenheit wie andere Staaten auf dem Balkan. Also etwa die Bulgaren, die als eine der ersten Mazedonien anerkannt haben, obwohl sie in den letzten 100 Jahren mehrere Kriege um Mazedonien geführt haben. Oder die Polen, die sich bemüht haben um gute Beziehungen zur Ukraine, obwohl es da immer noch Ansprüche gab aus der Vergangenheit auf diese Gebiete. Es ist zu hoffen, dass die serbische Politik diesen Weg geht. Kurzfristig sehe ich das allerdings nicht. Aber es ist schon wahr, Serbien war auch immer in der Lage, serbische Politiker waren immer in der Lage, die Bevölkerung abzulenken von den wahren Schwierigkeiten Serbiens, einer enorm hohen Arbeitslosigkeit, der Isolation des Landes, einer schwachen Wirtschaft, auch Korruption. Man konnte also die Bevölkerung immer ablenken mit dem Hinweis auf den Kosovo. Und so gesehen ist es auf jeden Fall ein Schritt nach vorne, wenn dieses Problem nicht mehr die serbische Politik so dominiert, wie es gerade im letzten Jahr wieder der Fall war.
Ich habe das Wort EU ziemlich viel gehört in diesem Gespräch. Offenbar hat die ziemlich viel zu tun. Und das Wort Hoffnung haben Sie auch ziemlich häufig gebraucht. Es braucht offenbar ziemlich viel von dem. Gerald Knaus, besten Dank für das Gespräch.
Vielen Dank. Wiederhören.
Weitere Informationen zur Sendung Tagesgespräch und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.